Alapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Und heute machen wir weiter, nahtlos weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren beim Tablett von Bescharad. Und wir hatten ja jetzt mittlerweile über den historischen Kontext etwas gesprochen, dann etwas auch über die Bedeutsamkeit des Lui Bescharad gehört. Und zuletzt hatten wir ein bisschen angefangen zu lesen und waren bei der Vorrede von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh, wo wir etwas innegehalten haben, sind zur ersten frohen Botschaft gekommen, wo es um die Abschaffung des Heiligen Krieges geht und kommen dann eben tatsächlich zur zweiten frohen Botschaft. Und vielleicht kann man einfach jeden dieser Paragraphen immer jeweils zweimal lesen, wenn ihr möchtet, ja, so wie letztes Mal.
Fange ich mal an, die zweite frohe Botschaft zu lesen. Die
Ja.
zweite frohe Botschaft. Es ist gestattet, dass die Völker und Geschlechter der Welt sich in strahlender Freude miteinander verbinden. O Volk, verkehre mit den Anhängern aller Religionen im Geist des Wohlwollens und der Verbundenheit. So erstrahlt die Sonne seiner heiligen Amtsgewalt vom Horizont des Ratschlusses Gottes, des Herrn der Welt.
Vielleicht kannst du gerade noch mal lesen.
Die zweite frohe Botschaft. Es ist gestattet, dass die Völker und Geschlechter der Welt sich in strahlender Freude miteinander verbinden. O Volk, verkehre mit den Anhängern aller Religionen im Geist des Wohlwollens und der Verbundenheit. So erstrahlt die Sonne seiner heiligen Amtsgewalt vom Horizont des Ratschlusses Gottes, des Herrn der Welt.
Ja, vielen Dank für das sehr, sehr, sehr melodisch und schöne Rezitieren. Also im Endeffekt die zweite frohe Botschaft, die knüpft nahtlos an die Proklamation der ersten an, wo es ja um die Abschaffung des Heiligen Krieges ging und verkündet dementsprechend feierlich, dass es allen Völkern und Geschlechtern der Welt gestattet ist, sich miteinander zu verbinden und in inniger Freundschaft aneinander zu erfreuen. Damit hebt Bahá'u'lláh natürlich die in den früheren Glaubensrichtungen existierenden Beschränkungen auf, die den Gläubigen im Umgang mit den sogenannten Ungläubigen in Anführungsstrichen gesetzt wurden. Das Konzept von den Ungläubigen, das gibt es ja so in den Heiligen Schriften der Vergangenheit überall. Bahá'u'lláh hebt dieses Prinzip so auf, ja, dass besonders im Islam, aber auch unter dem Babi bestehende Konzept eben der Ungläubigen relativierend und eigentlich abschaffend, gebietet Bahá'u'lláh hier seinen Anhängern allen Menschen wahre Liebe und aufrichtiges Wohlwollen entgegenzubringen. Und dementsprechend ruft er ja feierlich dazu auf, verkehrt mit den Anhängern aller Religionen im Geiste des Wohlwollens und der Kameradschaftlichkeit. Und in einigen der früheren religiösen Strömungen existierte zudem auch, was mit dem Konzept von den Ungläubigen zusammenhängt, auch das Konzept der rituellen Unreinheit, worüber ich auch schon öfters mal gesprochen habe, wonach eben bestimmte Personengruppen als unrein oder schmutzig galten, mit denen der Gläubige nicht in Berührung kommen durfte, weil sonst sein Gebet keine Annahme mehr finden konnte oder dergleichen. Ja, also es geht hier nicht um eine hygienische Unreinheit, sondern um eine rituelle, intrinsische Unreinheit, die manchen Menschen anhaftet, solange sie eben nicht Teil des auserwählten Volkes wären. Ja, und Bahá'u'lláh und der Bab, die hatten dieses Gesetz oder dieses Konzept adressiert, aufgehoben. Bahá'u'lláh ja in aller Deutlichkeit, unter anderem auch, also an vielen Stellen Ketabah, das kam das ja schon vor, aber unter anderem im Garten Rezwan, wenn es das heißt, dass alles Erschaffene ins Meer der Reinigung getaucht ward, ja. Somit ist in seinem heiligsten Gesetz durch Bahá'u'lláh das Konzept der rituellen Unreinheit nunmehr in aller Entschiedenheit abgeschafft worden. Bahá'u'lláh weist damit einer entfremdeten Menschheit den Weg zur wahren Einheit und Brüderlichkeit. Und lasst euch nicht trügen, also ich meine, so sehr wir nochmal festhalten mit Ausrufezeichen, dass natürlich alle Religionen aus demselben Kern der Wahrheit stammen, dass die Offenbarung Gottes eine absolute ist und sie immer nur entsprechend der Nöte der Zeit in einem neuen Gewand erscheint, dürfen wir hier keinen Kompromiss eingehen. Und es gibt hier auch keinen spirituellen Tarif oder irgend so, dass eben wir nochmal hervorheben müssen, Einheit der Menschheit war in den früheren Religionen, mit den früheren Religionen und auch auf heute übertragen, wo sowieso die Gesetzmäßigkeit gar nicht umsetzbar ist, aber gar nicht möglich, weil die Idee, dass es eben Ungläubige gibt, dass es Menschen gibt, die rituell unrein sind, allein das blockiert die Vorstellung von einer globalen, universalen Einheit der Menschheit. Also so sehr auch das nett gemeint ist, wenn jemand sagt, oh, Einheit der Menschheit, oh, das haben wir auch, dann ist das halt zwar ge nett gemeint, de facto, faktisch ist das so, dass wir das nur im Bahá'í-Glauben vorfinden. Und auch das, dieses offensichtliche Prinzip, das die Welt heute braucht, ist wieder mal ein signifikantes Merkmal für all das, was eben als Novum für die Sache bei Haulers herhält. Ja? Also es ist wieder ein innovatives Konzept. So offensichtlich es heute erscheinen mag, es ist ein innovatives Konzept, ein Novum, etwas völlig Neues. Diese beiden ersten Ansätze schon, dass der Heilige Krieg abgeschafft ist, dass es keine Ungläubigen mehr gibt. Also dieses Konzept von, dass wir uns nicht von anderen Menschen separieren, nur weil wir eine andere Anschauung über die Realität haben. Und wenn es auch die Wahrheit ist, aber dass wir sozusagen Menschen, die im Irrtum sind, nicht dementsprechend von unserer ganzen Weltanschauung ausschließen. Allein das ist schon ein revolutionärer Ansatz, um die Welt neu zu erbauen und die Gesellschaft neu zu strukturieren. Man muss an dieser Stelle nochmal auf einen Punkt hinweisen, der sehr, sehr wichtig ist, weil wir uns ja jetzt auch just in der Ressmann-Zeit befunden haben, muss ich nochmal das hervorheben. Es gibt ja diese drei Glaubenssätze, die sehr, sehr entscheidend sind und die in der Ressmann-Zeit offenbart worden waren, ja? Einmal, dass keine Manifestation kommt vor 1000 Jahren. Was bedeutet das? Ich habe das schon mal öfters erklärt im Rahmen dessen, dass ich gesagt hatte, durch diese drei Prinzipien kann man hermeneutisch die gesamten Schriften Baha'u'llahs strukturieren, ordnen, für sich lesen, verstehen und vor allem in Kitab al-Aqdas mit einem roten Faden für sich aufarbeiten. Anhand dieser drei Prinzipien kann man generell die ganze Offenbarung klassifizieren und nicht spezifisch in Kitab al-Aqdas, alles, was dieser neuen Offenbarung zugehört. Das erste Prinzip ist also keine Manifestation vor 1000 Jahren. Das ist sehr wichtig, weil das eigentlich besagt, ich mache es nur in der Kürze jetzt, weil ich will schon über einen speziellen Punkt sprechen. Im Endeffekt bedeutet das, dass nämlich also die Zeit der Antizipation abgeschlossen ist, dass Passivität abgeschlossen ist, dass diese Zeit der Erwartungshaltung zu Ende ist und die Zeit des aktiven Gestaltens gekommen ist. Warum kommen wir zu dem Schluss? Weil wir das im Kontext betrachten müssen. Wenn Baha'u'llah das offenbart, dann befindet sich die Babi in einer Zeit der omnipräsenten Erwartung, dass der Verheißene kommt, und 25 Persönlichkeiten vor Baha'u'llah haben den einen oder anderen Anspruch erhoben. Die Christen an manchen Teilen der Welt sind ausgezogen, um eben das Ende der Zeit zu erleben. Die Geschichte von den Adventisten und so ist uns ja ein bisschen netter bekannt, die ja dann eben ins Heilige Land pilgern, wenn man so will, um dort eben die Wiederkunft Christi zu harren oder so. Oder wir wissen auch von der Geschichte, dass in Amerika manche Kirchen alle Anhänger dazu aufgerufen haben, alles zu verkaufen oder dergleichen, sich auf einen Berg zurückzuziehen, weil nun die Endzeit nahe gewesen sei oder so. Und dann genauso gab es diese Vorstellung bei den Schiiten, dass eben nach 1000 Jahren seit dem Ableben des 11. Imams irgendetwas messianisches, millenarisches passieren muss. Und auch die Scheichi, die nicht an den Bab geglaubt hatten, wussten ja allerdings, dass irgendwie diese Erwartung vom Advent des Verheißenen irgendwie gegeben war. Das heißt, alle Glaubensströmungen mehr oder weniger erwarteten auf etwas. Und Baha'u'llah sagt eigentlich basically im Garten Reswan, die Zeit der passiven Antizipation ist abgeschlossen. Jetzt wird Glaube nicht mehr durch Erwartung an Prophezeiungen und Treue gegenüber einer Prophezeiung erwiesen, sondern der Glaube muss sich im aktiven Handeln, im aktiven Gestalten manifestieren und ausdrücken. Wenn wir es anders sagen wollen, merkt euch diesen Satz vielleicht in diesem Zusammenhang: Spiritualität muss nun Realität werden. Und das ist ein großer Unterschied, ein großer Wendepunkt in dem Aufruf Baha'u'llahs. Und das ist das Mandat, das zum ersten Mal der Menschheit gegeben wurde. Das, was die früheren Religionsgemeinschaften für gebetet haben, nunmehr in die Realität zu tragen. Dieses Mandat hat kein Offenbarer seinen Gläubigen so aufgetragen. So, und darüber hinaus, und jetzt kommen wir eigentlich zu den anderen beiden Punkten. Das Gesetz des Schwertes ist abgeschafft und alles wurde ins Meer der Reinigung getaucht. Diese beiden Prinzipien sind sehr, sehr, sehr entscheidend. Dass das Gesetz des Schwertes abgeschafft wurde, ist sehr entscheidend und muss, glaube ich, im Lichte dessen reflektiert werden, was überhaupt der allererste Vers Qumers jemals gewesen ist, den seine Heiligkeit Baha'u'llah offenbart hat. Und was der erste Vers of all time gewesen ist, den er mit der Aktivierung seiner Offenbarung offenbart haben soll, das lesen wir im Brief an den Sohn des Wolfes, wo seine Heiligkeit Baha'u'llah erklärt, dass eben sozusagen eines Nachts eben von allen Seiten diese Worte zu hören waren. Also die sollen ja gesprochen sein von der himmlischen Jungfrau, die dann sagte zu Baha'u'llah: Fürchte dich nicht, denn du bist in Sicherheit. Binnen kurzem wird Gott die Schätze der Erde offenbaren. Menschen, die dir beistehen werden, durch dich selbst, durch deinen Namen und durch dich selbst, nee, durch deine Feder und durch dich selbst. Und dass Baha'u'llahs Sache siegreich gemacht werden wird, eben durch seine Worte, also wofür die Feder herhält, und eben die Wirkung, die Aura, die Ausstrahlung, den Einfluss seiner Person. Und dass es dann heißt, dass dann eben, wir werden dich siegreich machen durch dich selbst, durch deine Feder und durch dich selbst. Und dann halt eben, dass binnen kurzem Gott die Schätze der Erde enthüllen wird, Menschen, die dir beistehen werden, durch deinen Namen, durch den eben Gott die Herzen der Menschen belebt. Ja, so im Sinne paraphrasiert. Und dieser Vers ist sehr entscheidend, weil eigentlich hier die Feder, weil es heißt, wir werden dich siegreich machen durch deine Feder und durch dich selbst, dass eigentlich die Feder das Konzept des Schwertes ersetzt. Und das ist sehr entscheidend, weil im Endeffekt ist ein Definitionsansatz Ansatz der Bahá'í-Religion. Es gibt verschiedene Definitionsansätze, die ich immer mal gebracht habe. Und dann habe ich gesagt, Obacht, das ist ein Definitionsansatz für die Bahá'í-Sache. Yet another one. Aber hier, ganz entscheidend, dieser Definitionsansatz, wofür ist Baha'u'llah gekommen? Letzte Woche haben wir gesagt, als wir die Präambel zu Bescharat gelesen haben, ja, er ist gekommen, um die Menschen zu befähigen, dass sie sozusagen selbstständig zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Und für Baha'u'llah ist Religion nicht das Ziel, sondern der Mensch, und Religion ist das Mittel zum Ziel. Das war ein Definitionsansatz. Ein anderer ist dieser hier, dass die Feder das Schwert ersetzt, besagt, dass eigentlich Baha'u'llah erschienen ist, das ist ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, um das Prinzip von Gewalt per se abzuschaffen. Baha'u'llah ist erschienen, um Gewalt als Machtinstrument aus der Realität des Menschen zu tilgen. Das heißt, Schwert, was ja äquivalent ist mit Zwang und Gewalt, wird ersetzt von der Feder, die ja äquivalent dafür steht, für Logik und Diskurs. Das heißt also, die Feder ist ein Sinnbild für Worte, Worte für Diskurs und eben dementsprechend, was ist der Empfänger der Worte des Diskurses? Die menschliche Logik und die Ratio. Das heißt also, die Gewalt wird ersetzt durch die Logik, ja? Und das ist eben Baha'u'llahs Beweis. Missionierung findet nicht mehr statt durch das Schwert, sondern Befähigung wird nunmehr zutage treten durch die Logik, ja? Es ist die Logik, die als Generator am Menschen angeschmissen wird, um den Menschen eben dazu zu befähigen, zwischen richtig und falschen Unterschied zu machen, ja? Und das passiert also nicht mehr durch eben durch das Schwert, Zwang und dergleichen. Und das Interessante ist, bei Baha'u'llah ist ja die Abschaffung des Schwertes sehr präsent in seinem Schriftum, beispielsweise. Baha'u'llah hat zum Beispiel Sklaverei abgeschafft. Das ist ein Sinnbild für Gewalt und Zwang, für das Schwert. Baha'u'llah ersetzt das eben durch die Gleichheit und die Einheit, ja? Oder zum Beispiel, dass es keinen heiligen mehr Krieg mehr gibt. Das sind alles so offenbare, greifbare Prinzipien. Aber die Abschaffung des Schwertes reicht weiter. Nämlich, dass es im Bahá'í-Glauben auch keinen Klerus mehr gibt. Keiner mehr darf einen anderen zum Sklaven seiner eigenen Meinung machen. Das heißt, die Unterwerfung unter die Meinung anderer durch eben das Gewand vom Klerikertum wird ersetzt eben durch die allseits präsente Befähigung, die jeden einzelnen Menschen dazu bringen soll, dass er selbst mündig von der objektiven Wahrheit ein Verständnis an subjektiver Wahrheit gewinnt, ja. Und dementsprechend darf es also auch keinen Zwang geben in der Erziehung eines Menschen eben hin zur Bahá'í-Sache, sondern eben das Rahmenwerk wird geschaffen, sodass ein Mensch selbstständig in der Lage ist zu erkennen, warum das wahr ist und was überhaupt Diskurs mit Wahrheit bedeutet. Und dementsprechend also ist auch das Schwert, das mentale Schwert von Baha'u'llah abgeschafft. Das ist nicht nur der heilige Krieg, den Baha'u'llah abschafft, sondern auch jedwede andere Form von Zwang, die er ersetzt durch selbstständige Suche nach Wahrheit oder eben das Beratungsprinzip, was er den Diskurs mit einschließt. Ja? Das heißt im Endeffekt, ersetzt Baha'u'llah, und das ist ein Wendepunkt nochmal, wie ich gesagt habe, das Schwert durch die Feder. Und das Interessante ist dann in diesem Zusammenhang auch, das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, dass die Stimme, die das ja sagt, das finde ich ja so interessant. Jetzt gut festhalten. Die Stimme, die das ja zu Baha'u'llah sagt, ist ja die himmlische Jungfrau. Und dass die himmlische Jungfrau von Baha'u'llah als Sinnbild benutzt wird, um zu sagen, dass die Feder nun, dass es nun die Ära der Feder ist und das Schwert abgeschafft ist, hebt ein weiteres Machtkonstrukt auf, was es in der Welt immer gegeben hat über tausende von Jahren, das Patriarchat. Nämlich die Form der männlichen Gewalt und Überlegenheit gegenüber der Frau. Weil die Form der Gewalt, die als abgeschafft erklärt wird durch die Feder, kommt aus der Zunge einer Frau, eines femininen Sinnbildes für die Offenbarung Baha'u'llahs. Und er hätte ja ein anderes Sinnbild dafür nehmen können. Er nimmt die himmlische Jungfrau, die zu Baha'u'llah spricht und zur Menschheit, dass nun eben die Ära der Gewalt, also das Schwert abgeschafft wird und nun ersetzt wird durch die Logik, also durch die Feder. Und das ist interessant, weil über tausende von Jahren war die Frau auch ein Sinnbild für Opfer von Gewalt. Und dementsprechend wird das Patriarchat hier aufgeschlossen, abgeschafft vom Baha'u'llah, eben durch die Stimme der Frau ersetzt. Wir wissen nicht zuletzt von Abdu'l-Bahá's Aussagen, dass von der Stimme der Frau in der Gesellschaft der Weltfrieden abhängt, dass der Fortschritt der Menschheit von der Anerkennung der Werte der Frau abhängt. Nicht nur einfach, weil wir Frauenquote im Friedensprozess haben wollen, sondern weil Abdu'l-Bahá einfach auch erklärt, dass zum Beispiel die Frau auch niemals zulassen würde, dass sie leben, dass sie 9 Monate lang unter Problemen und Sorgen und dergleichen hegen und pflegen musste, dass eben solch Leben einfach auf dem Schlachtfeld geopfert wird für Grenzen, Ressourcen und all diese Dinge, die halt eben, also was halt eben die Antriebsfaktoren eigentlich für Kriege und dergleichen immer gewesen sind. Und ein Mann kann das halt eben nicht nachvollziehen, weil er diesen Prozess nicht erleben musste. Aber die Frau, die Mutter eben, die eben Leben unter diesen Umständen ins Sein trägt, Die würde nicht zulassen, dass im Scharen ihrer Söhne einfach für so etwas Vergängliches geopfert werden. Und dementsprechend also für Baha'u'llah die Frau, also das repräsentative Bild dafür, dass die Ära der Gewalt abgeschafft wurde. Und das finde ich sehr interessant. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, unterschätzt. Aber jetzt kommt's. Es geht sogar noch eine Stufe weiter. Gut zuhören, weil das ist jetzt wirklich interessant, finde ich. Weil die Fee, das steht ja für die Logik. Die Frau galt in dem religiös-theologischen Diskurs der Vergangenheit, und leider natürlich spricht man das der Frau bis heutzutage immer noch nach, gilt eher als emotional, ist nicht ja, immer kontrolliert und steht irgendwie für die Unvernunft oder dergleichen. Baha'u'llah setzt die Stimme der Frau gleich mit der Logik und der Vernunft und stilisiert sie, wie ich schon gesagt habe, zur Stimme, die Abschaffung der Gewalt verfischt, ja? Das heißt also, im Endeffekt ist sie jetzt für Baha'u'llah der Repräsentant der Logik und dieses ganze Image von dem, was der theologisch-kulturelle Diskurs der Frau zugesprochen hat, dass sie eben aufgrund von bestimmten Umständen nicht Herr ihrer Sinne ist und dann halt eben unkontrolliert und emotional und so weiter. Diese Geschichten eben, die hebt jetzt Baha'u'llah in diesem Zusammenhang mit dem ersten Vers seiner Offenbarung auf und finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und nun aber, was auch spannend ist in diesem Zusammenhang, also der nächste Vers, nämlich im Garten Rezwan, ist ja, dass keine Manifestation vor Ablauf von 1000 Jahren kommt, das Gesetz des Schwertes abgeschafft wurde und dass alles ins Meer der Reinigung getaucht war. Um das zu verstehen, und da kommen wir wieder zu dieser zweiten frohen Botschaft zurück, weil jetzt war es ein langer, langer Diskurs, vielleicht haben wir den einen oder anderen verloren auf der Strecke, aber um zurückzukommen zum Punkt, und zwar das Meer der Reinigung, das ist nämlich. Damit hält Baha'u'llah der Vorstellung von der Erbsünde entgegen. Ja, die rituelle Unreinheit gab es im Islam halt in Form von Nejasat oder so. Und das gab es nämlich auch in einer Form im Hinduismus mit den Unberührbaren oder sowas. Das gab es natürlich auch im Judentum und so. Und diese rituelle Unreinheit war also einfach, weil Menschen nicht zum auserwählten Volk gehörten. In einer anderen Form finden wir die rituelle Unreinheit auch im Christentum wieder. Die Vorstellung nämlich, dass der Mensch durch die Erbsünde geboren ist. Und für Baha'u'llah existiert dieses Konzept ja ohnehin nicht. Und das Interessante, weil einfach der Mensch eben heilig ist, weil er eben die Ebenbildlichkeit des Göttlichen in sich trägt und dergleichen. Allerdings, was hier sehr spannend ist, wenn Baha'u'llah sagt, alles ist ins Meer der Reinigung getaucht am ersten Tag des Rezwan, dann besagt das eigentlich Folgendes. Wo kommt diese Geschichte dieser Mythos von der Erbsünde her? Von der Geschichte von Adam und Eva, die dann sozusagen sündigten und wegen dem Sündenfall eben aus dem Paradies entfernt wurden. Baha'u'llah hat im Garten Rezwan, das habe ich schon oft gesagt, reinszeniert eigentlich die ganze Geschichte von Eden. Interessanterweise befindet sich der Garten Rezwan auch also hinter Tigris, und Eden soll ja zwischen Euphrat und Tigris gelegen haben. Eden, der sumerische Begriff für das, was wir mit Paradies gleichsetzen, also etwas, was jenseits des Horizontes steht, und Rezwan eben auch ein Synonym für das Paradies. Das heißt also, Baha'u'llah reinszeniert offensichtlich diesen Sündenfall von der Bibel und betont eigentlich, dass mit seiner Verkündigung die Menschen wieder zur Versöhnung mit Gott eingeladen sind. Das heißt, die ganze Geschichte von der Sünde im Sinne von der Ferne des Menschen zu Gott ist abgeschafft. Baha'u'llah selber ist die Erscheinung Gottes auf Erden. Er erfüllt den prophetischen Zyklus, ist kein Prophet mehr, ist die Erscheinung von Gott selbst und ruft die Menschheit nun wieder in seine Gegenwart. Übrigens, nur in Klammern, deswegen gibt es auch mehr als nur einen Garten Rezwan. Es gibt ja noch einen anderen, den Acker. Aber das Interessante ist, weil Rezwan kein Ort ist. Rezwan ist nicht nur der Garten in Najibir in Bagdad. Rezwan ist die ganze Welt, wie Baha'u'llah ja im 14, im Nummer 14 in Ehrenlese ist ja ein Tablett über die Ereignisse im Garten Rezwan. Da betonte er, dass die ganze Welt zu diesem Garten Gottes wurde, zu diesem Schemel Gottes wurde, zu diesem Divan Gottes wurde, zu diesem Sitz und Thron Gottes wurde. Das heißt, überall, wo eine Verbindung zu Baha'u'llah besteht, jener Ort ist Teil von Rezwan. Weil Rezwan bedeutet die Gegenwart Baha'u'llahs. Und die Gegenwart Baha'u'llahs ist nicht nur in Akka und Bahtchi, wo natürlich das alles im Superlativ maximiert, kulminiert. Aber im Endeffekt ist jeder Ort, deswegen auch von Baha'u'llah dieser Vers, selig ist der Ort, und dann kennt ihr das, Obdach, Platz, Stadt und dergleichen, diese Aufzählung von Baha'u'llahs, wo eben Gottes gedacht wird und sein Lobpreis gefeiert, ja? Das heißt also, überall ist an diesem Tag Gott anwesend. Warum? Weil seine Namen und Eigenschaften, so heißt es ja in dem Vers, alles wird ins Meer der Reinigung getaucht. Und in einer anderen Umschreibung sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass die Namen und Eigenschaften Gottes über alle Dinge ergossen sind, wie Regen. Ja, dass alles von den Schauern der Namen und Qualitäten Gottes erfasst wurde. Das bedeutet, dass das Göttliche dementsprechend omnipräsent ist, dass wir also nun am Tag befindlich sind, an dem Gott geschaut werden kann. Das ist so diese Geschichte vom Moses im Koran, der beschrieben wird, dass er Gott sehen will und Gott sagt, Lantaroni, du wirst mich niemals schauen. Und Baha'u'llah an einer anderen Stelle ja dann diese Geschichte aufgreift und sagt, Unsur Taroni, also schau, mach die Augen auf und du wirst uns schauen, ja? Du sollst uns schauen. Das hat natürlich mit dieser Erklärung im Garten Reswan zu tun, dass alle Namen und Eigenschaften manifest sind, nunmehr offenbar geworden sind. Das hat mit der Person Baha'u'llahs zu tun, mit ihrem Anspruch, dass sie selbst Gott ist und dass der Zyklus der Prophetie, des Prophetentums abgeschlossen ist. Und das Allerwichtigste allerdings jetzt hier zurück zur Erbsünde. Die Erbsünde symbolisiert ja die Ferne von Adam oder vom Mensch, vom Menschentypus von der Gegenwart Gottes. Und das bedeutet im Endeffekt was? Die Erbsünde symbolisiert die intrinsische Unvollkommenheit des Menschen. Baha'u'llahs Offenbarung, jetzt nochmal gut zuhören, ist erschienen, um den Menschen zu befähigen, an Vollkommenheit Anteil zu nehmen. Wir hatten diese Gleichung oft aufgestellt. Vollkommenheit, also Gott, hat Unvollkommenheit, die Schöpfung, erschaffen aus Liebe. Die Liebe war der Grund, aber zu welchem Zweck? Damit Unvollkommenheit Anteil nimmt an dem, was sie der Vollkommenheit zuschreibt. Das war seit jeher der Plan Gottes in der Schöpfung. Eine andere Definition für den Sinn des Lebens werden wir auch in 50.000 Jahren nicht mehr bekommen. Das ist von Baha'u'llah die Enthüllung vom größten Geheimnis des Seins, dass wir erschaffen sind, um eben an Vollkommenheit Anteil zu nehmen und einen höheren Grund für die Schöpfung kann es nicht geben als diesen. Und dementsprechend also ist der Mensch erschaffen, um an dem Teil Anteil zu nehmen, was er Gott zuschreibt. Und Baha'u'llah betont nunmehr, dass dies der Tag ist, an dem dieses latente Potenzial des Menschen, diese Veranlagung, die aus verschiedenen Gründen, sozialen, historischen, natürlich auch geistig-evolutionären Gründen, was bisher nicht möglich war, ein Potenzial abzurufen, das ist nun der Tag, an dem diese Veranlagungen nach außen treten können, an dem der Mensch bestimmt ist, diese krönende Wesensart zu werden, die er seit jeher bestimmt war zu sein. Und dementsprechend also, dass alles ins Meer der Reinigung getaucht war, ist deinstalliert also diese Idee von der Erbsünde, dass der Mensch eben dadurch durch Unvollkommenheit geschlagen von Gott fern ist und es repräsentiert nun, dass du wieder Vereinigung mit Gott finden kannst, wofür Baha'u'llah ja als Manifestation herhält, aber im Endeffekt ist sogar Baha'u'llahs transzendente Stufe für uns ja unbegreiflich. Dementsprechend, wenn du an dem göttlichen Anteil nimmst und damit Vereinigung findest, ist nichts anderes gemeint, als dass du endlich werden kannst, was du bestimmt bist zu sein als Mensch, ja? Und ja, dementsprechend also ist dieses, denke ich, ist dieses Konzept von der Abschaffung der rituellen Unreinheit ohnehin in einem größeren Kontext zu sehen, aber den sozialen Zusammenhang haben wir auch schon am Anfang geschildert. Damit würden wir meiner Meinung nach schon zur nächsten frohen Botschaft kommen und vielleicht kann die, weiß nicht, einer der Freunde lesen, rezitieren kurz und dann zweimal wieder und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Soll ich noch weiterlesen?
Wenn die Freunde gerne möchten, ja.
Sagt niemand was dagegen. Okay. Die dritte frohe Botschaft betrifft das Erlernen verschiedener Sprachen. Dieses Gebot ist schon früher der Feder des Höchsten entströmt. Es obliegt den Herrschern der Welt, möge Gott ihnen beistehen oder den Ministern der Erde miteinander zu beraten, und eine der bestehenden Sprachen oder eine neue Sprache auszuwählen, die den Kindern in allen Schulen der Welt gelehrt werden soll, und ebenso eine Schrift. So wird die ganze Erde schließlich als ein einziges Land betrachtet werden. Gut steht es um den, der auf seinen Ruf hört und befolgt, was Gott, der Herr des mächtigen Thrones, ihm gebietet. Die dritte frohe Botschaft betrifft das Erlernen verschiedener Sprachen. Dieses Gebot ist schon früher der Feder des Höchsten entströmt. Es obliegt den Herrschern der Welt, möge Gott ihnen beistehen, oder den Ministern der Erde, miteinander zu beraten und eine der bestehenden Sprachen oder eine neue Sprache auszuwählen, die den Kindern in allen Schulen der Welt gelehrt werden soll. Und ebenso eine Schrift. So wird die ganze Erde schließlich als ein einziges Land betrachtet werden. Gut steht es um den, der auf seinen Ruf hört und befolgt, was Gott, der Herr des mächtigen Thrones, ihm gebietet.
Ja, also auch das Prinzip ist uns natürlich vor kurzem auch bei unserer Vertiefung zum Kitab das ja schon begegnet. An dieser Stelle vielleicht noch mal kurz, ebenso wie die ersten beiden der frohen Botschaften im Lichte des übergeordneten Zieles der Vereinigung der Menschheit zu lesen sind und zu ihrer Verwirklichung den religiös-kulturellen Nährboden schaffen, also indem der Heilige Krieg abgeschafft ist, was ja eine Barriere zu anderen andersgläubigen Menschen darstellt, und zum anderen diese Erklärung, dass es keine rituelle Unreinheit gibt, dass alle Menschen mit der gleichen Liebe von Gott erschaffen sind, kommt also auch hier einmal mehr in diesem Prinzip das Konzept von der Einheit der Menschheit natürlich zu trage, wenn es also um das Prinzip der Welthilfssprache geht. Auch dieses Prinzip steht also im Zusammenhang mit dem Anbeginn des Reifezeitalters, zumal seine Heiligkeit Bahá'u'lláh ja die Auswahl einer Weltsprache im Kitab das als eines von zwei Kennzeichen für die Reife der Welt auch bezeichnet hatte. Ich will es nicht nochmal wiederholen, aber erinnert euch an die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo wir auch erklärt haben, dass im Endeffekt diese universale Hilfssprache in einem größeren Kontext theologisch zu betrachten sei, nämlich mit der Erscheinung Gottes identifiziert werden muss, weil im Endeffekt die Menschen sozusagen von Gott mit verschiedenen Sprachen geschlagen werden, dass sie halt eben nicht imstande sind, diesen Turm, der ja symbolisch auch dafür herhalten soll, dass man also über das Irdische hinaus und das Göttliche erreichen will und so weiter, dass sie das eben das nicht bewerkstelligen können, und dementsprechend, warum auch? Weil wir auch natürlich uns vor Augen führen müssen, dass das Prinzip von der Erscheinung Gottes auch in den früheren Zeitaltern viel zu verfrüht gewesen wäre und die Menschen gar nicht die geistige Reife gehabt hätten, das Angesicht Gottes zu schauen. Und dementsprechend ist also diese Intensität dieser größten Offenbarung für den verheißenen Tag vorbehalten gewesen. Und nun ist also der Tag gegeben, an dem wir an einem zivilisatorischen Konstrukt gemeinsam arbeiten können, nämlich der neuen Weltordnung, was ein Pendant zum Beispiel zu diesem Turmbau zu Babel sein kann. Und die gemeinsame Sprache ist natürlich ein wesentlicher Faktor, um dieses neue Konstrukt hin zu Gott eben errichten zu können, diese neue Weltordnung, diese neue Weltkultur. Und dementsprechend steht das im Lichte dessen, dass eben mit Bahá'u'lláh auch das Angesicht Gottes an diesem Tag offenbar wurde. Ja? Im Endeffekt wissen wir, dass die Sprache auch von Abdu'l-Bahá und von Bahá'u'lláh als das mächtigste Werkzeug für die Schaffung einer geeinten Kultur beschrieben wird. Und die Sprache selbst hat ja eine große Bedeutung im Bahá'í-Schrifttum generell. Ja, allein schon der Fakt, dass Gott die Menschen durch die Sprache erzieht, also indem er keine Wunder vollbringt im Sinne von phänomenologischen Inhalten, sondern er, natürlich die ganze Schöpfung ist ein Wunder, aber im Sinne von, dass er uns in dieser Welt der determinierten Gesetzgebung durch seine Worte uns erzieht, allein das zeigt ja schon dieses ganze Konzept von Interaktion durch die Kommunikation mit Gott, die von ihm zu uns ausgeht und von uns auch eine Aktion abverlangt, nämlich eine Treue zum Bund und dergleichen, auch die Proklamation für den Glauben und das Bekenntnis zum Glauben und dergleichen. All das zeigt ja, dass das Konzept Kommunikation, nicht zuletzt, also auch die Versprachlichung von Konzepten, eine sehr, sehr, sehr hohe Bedeutung im Bahá'í-Glauben innehat. Nichts dazu, dass es natürlich ein soziales Mittel ist, um sich überhaupt miteinander zu verständigen. Die Sprache wird ja auch von Bahá'u'lláh als das Merkmal genannt, das den Menschen vom Tier unterscheidet, wenn es ja auch, das habe ich auch schon öfters gesagt, in der Aufzählung vom wahren Sucher im Kitab-i-Iran, wenn es darum geht, welche Merkmale man braucht, dann steht da, dass man gütig zu den Tieren sein soll, wie viel mehr zum Menschen, der mit der Macht der Sprache begabt ist. Also es ist offensichtlich ein Aspekt von schöpferischer Gewalt, in der Lage zu sein, Inhalte und Konzepte, denen eben Substanz und Leben zu verleihen, indem wir sie versprachlichen, ja. Die Sprache generell, meine ich, ein großes Thema, erfordert natürlich eine Vertiefung für sich. An dieser Stelle nochmal zu hervorzuheben, dass natürlich für den Aufbau einer neuen Weltordnung, für die Errichtung einer neuen Welt, für eine Einheit der Menschheit, für eine Welt, in der sich kein Mensch mehr irgendwo auf der Welt fremd fühlen muss, wo alle eben als Glieder einer Familie erachtet werden können, natürlich das gegenseitige Verständnis durch eine Sprache notwendig ist. Allerdings ist es damit noch nicht getan. Obwohl hier bei Haula natürlich offensichtlich die Sprache per se meint, steht die Sprache selbst just for something beyond that, ja, für etwas anderes. Und das ist nämlich, dafür ist ja die Sprache die Grundlage, allerdings für das gemeinsame Verständnis. Was Shori Effendi sagt, ohne Unity and Conviction, ohne eine geeinte Überzeugung, ist auch keine Einheit der Menschheit möglich. Und das unterscheidet auch natürlich das Endgame-Level vom Frieden, vom größten Frieden, gegenüber dem geringeren Frieden, der ein politisch opportuner Zusammenschluss ist, ja, oder allen anderen Formen des Friedens. Im Endeffekt muss es eine geeinte Überzeugung über die Bedeutung des Menschseins geben, über die Bedeutung der Realität und Existenz, über die Wahrheit, damit wir überhaupt eine geeinte Familie sein können. Dann hat natürlich jeder noch seine eigene Kapazität und versteht die Wahrheit tiefer oder weniger tiefer, aber im Endeffekt eine geeinte Überzeugung ist notwendig, damit überhaupt so etwas wie das Dachverband Einheit der Menschheit errichtet werden kann. Und da sehen wir zum Beispiel unsere geeinte Überzeugung, egal wie sehr wir Dinge unterschiedlich machen, Beim universalen Haus der Gerechtigkeit spätestens finden wir einen gemeinsamen Punkt. Verstehen wir? Also in welcher Ausrichtung wir zumindest denken sollen. Und dementsprechend ist also ohne eine Einheit in der Gesinnung auch keine Einheit im politischen Sinne langfristig möglich. Und deswegen, die Sprache ist ein Sinnbild für Verständigung und Verständnis. Und was also von Baha'u'llah hier erfordert wird, ist nicht nur eine gemeinsame Sprache, damit wir einfach alle nur eine gemeinsame Sprache, einfach nur so reden, einfach nur so miteinander labern, sondern was dahinter steckt, ist natürlich der Weg hin zu einer geeinten Überzeugung irgendwann im organischen Diskurs dann, wie sich dann dementsprechend auch die Geisteskultur der Menschheit entwickelt und wie das alles auch weiter evolviert. So, dann würde ich vorstellen, dass wir die vierte und fünfte frohe Botschaft hintereinander lesen, wenn das okay für euch ist. Ich weiß nicht, also entweder natürlich gerne Barbaras Stimme, mag ich ja sehr, also gerne, aber ansonsten, wenn Gabi oder Katha oder Kiomas, Erika das auch vor sich haben oder Monika, dann natürlich, glaube ich, kann auch jemand anderes lesen, ja. Hat sonst jemand offen? Ansonsten dann haben wir das große Vorrecht, die sehr, 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 sehr schöne Stimme von Barbara nochmal hören zu dürfen.
Gabi hat, glaube ich, eingeschaltet. Magst du?
Na, ich hatte eigentlich eingeschaltet, um jemanden zu fragen.
So. Ich dachte, du sagst, ich hatte eingeschaltet, um einfach nur zu sagen, Barbara hat eine schöne Stimme.
Auch
Also,
das.
auf jeden Fall, ja, gut, dann lies gerne, Barbara. Ansonsten.
Okay. Die vierte frohe Botschaft. Wenn einer der Könige, möge Gott ihnen beistehen, sich aufmacht, dieses unterdrückte Volk zu beschützen, und zu unterstützen. So müssen alle miteinander darin wetteifern, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Dies ist eines jeden Pflicht, wohl denen, welche danach handeln. Die vierte frohe Botschaft. Wenn einer der Könige, möge Gott ihnen beistehen, sich aufmacht, dieses unterdrückte Volk zu beschützen und zu unterstützen. So müssen alle miteinander darin wetteifern, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Dies ist eines jeden Pflicht, wohl denen, welche danach handeln. Die fünfte frohe Botschaft. Die Angehörigen dieses Volkes müssen sich, wo immer sie wohnen, der Regierung des Landes als treu, ehrbar und wahrhaftig erweisen. Dies ist, was auf Geheiß des Gebieters des Altehrwürdigen der Tage offenbart worden ist. Es ist Pflicht und Schuldigkeit aller Völker der Welt, diese bedeutsame Sache, die vom Himmel des Willens Gottes, des Urewigen, herniederkam, zu unterstützen, damit das Feuer der Feindseligkeit, das manchen Völkern in den Herzen lodert, mit den Lebenswassern göttlicher Weisheit sowie durch himmlische Ratschläge und Ermahnungen gelöscht werde und das Licht der Einheit und Eintracht aufleuchte, um seinen Strahlenglanz über die Welt zu ergießen. Wir hegen die Hoffnung, dass die Träger der Macht Gottes, gepriesen sei seine Herrlichkeit, mit aufrichtigen Bemühungen auf der ganzen Welt Kriegswaffen in Werkzeuge des Aufbaus verwandeln und dass Kampf und Streit aus der Menschenmitte vertrieben werden. Die fünfte frohe Botschaft. Die Angehörigen dieses Volkes müssen sich, wo immer sie wohnen, der Regierung des Landes als treu, ehrbar und wahrhaftig erweisen. Dies ist, was auf Geheiß des Gebieters des Altehrwürdigen der Tage offenbart worden ist. Es ist Pflicht und Schuldigkeit aller Völker der Welt, diese bedeutsame Sache, die vom Himmel des Willens Gottes, des Urewigen herniederkam, zu unterstützen, damit das Feuer der Feindseligkeit, das manche Völkern in den Herzen lodert, mit den Lebenswassern göttlicher Weisheit sowie durch himmlische Ratschläge und Ermahnungen gelöscht werde und das Licht der Einheit und Eintracht aufleuchte, um seinen Strahlenglanz über die Welt zu ergießen. Wir hegen die Hoffnung, dass die Träger der Macht Gottes, gepriesen sei seine Herrlichkeit, mit aufrichtigen Bemühungen auf der ganzen Welt Kriegswaffen in Werkzeuge des Aufbaus verwandeln und dass Kampf und Streit aus der Menschenmitte vertrieben werden.
Ja, also die vierte frohe Botschaft bezieht sich also auf die Stufe des Monarchen, der sich in aller Gerechtigkeit aufmacht, um sich für das Volk Bahas zu verwenden und sich gegen Unterdrückung stellt. Das ist ja ein ganz wichtiges Kernprinzip, Schlüsselprinzip bei der Bewertung des politischen Schaffens eines Vertreters, nämlich inwiefern er sich gegen Unterdrückung stellt. Und so ist es die von Bahá'u'lláh auferlegte Pflicht eines jeden seiner Anhänger, danach zu eifern, jenem Monarchen zu dienen und ihn zu unterstützen. Und auch dieses Konzept hängt eben im tieferen Sinn mit dem Anbruch des Reifezeitalters zusammen, zumal von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh an einer Stelle tatsächlich beschrieben wird, dass ein weiteres Reifezeichen der Welt sich darin zeitigt, dass eben die gekrönten Vertreter der Welt ihre Herrschaft als Dienst an der Menschheit betrachten werden, als eine Verantwortung, zu der sich kein Einzelner im Rang berufen sieht. Auch das ist nämlich eines dieser drei Merkmale für den Anbruch des Reifezeitalters. Bahá'u'lláh beschreibt es dadurch, dass er sagt, dass er die Krone im Staub sieht und keine Hand, die danach verlangt, danach zu greifen. Das heißt, im Endeffekt wird es diese Institutionen geben, aber ihre Funktionalität und Bedeutung ist eine ganz andere. Sie stehen im Dienst an der Menschheit und es ist eine Verantwortung, zu der sich eigentlich kein Einzelner im Rang berufen fühlen würde, weil es einfach eine zu große Aufgabe ist, eine zu große Verantwortung, das Wohl aller Menschen, von Millionen Menschen so zu fördern, als ob es um das Leben von deinen Eltern, Kindern, Geschwistern gehen würde, ja? Und in diesem Sinne sagte Abdu'l-Bahá bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten auch mal, als er nach seiner Meinung bezüglich der Präsidentschaftswahl damals der Laufenden befragt wurde, dass jener Vertreter gewählt werden sollte, der in aufrichtiger Demut eigentlich nicht gewählt werden will. Weil im Endeffekt, je mehr natürlich der Eifer, der Drang ist, da in diese Position zu kommen, desto weniger geht es hier natürlich um das Wohl der Menschen. So einfach ist die Gleichung, ja. Und in der Fortsetzung von dieser vierten frohen Botschaft, die sich auf die Treue gegenüber dem gerechten Regenten bezieht, weil das ist ja auch wesentlich entscheidend für auch Stabilität und Einheit, ist natürlich, dass wir verstehen, dass im Endeffekt, das ist so wie die Haltung der Bahai gegenüber ihren Institutionen, ja? Das kann man hier ohne weiteres nahtlos anbringen als Beispiel bei Frohe Botschaft 4 und 5. Die Haltung gegenüber den Institutionen muss ja sein, so sehr du auch ein eigenes Verständnis hast, für den Zweck der Einheit, weil wir davon überzeugt sind, dass sich in der Einheit die Wahrheit offenbaren wird, ist es eben notwendig, als ein Teil des Ganzen sich dem Ganzen als solches zu fügen. Und das Ganze selbst bedarf eines Rahmenwerkes, was die Institutionen sind, ja? Und da ist die Haltung der Bahai-Gemeinde auch ganz klar. Ein Einzelner kann da sich nicht größer und wichtiger nehmen als die Gemeinde. Und dementsprechend ist es ja auch so, natürlich beim Geistigen Rat, auch wenn einer vielleicht recht hat, aber die Mehrheit davon nicht überzeugt ist, dann muss ich das natürlich im Rahmen des Beratungsprinzips äußern. Und sollte das nicht dazu führen, dass die anderen überzeugt sind, muss man sich trotzdem für der Einheit willen eben fügen. Und eben nicht, weil Einheit wichtiger ist als Wahrheit. Das wäre falsch. Aber weil in der Einheit Bahá'u'lláh verspricht oder Abdu'l-Bahá sogar das betont, die Wahrheit sich offenbaren wird, ja. Das heißt, der Zusammenschluss mit reiner Absicht wird uns zu Empfängern für die Wahrheit und Kanäle für die Ausgießung der Wahrheit machen. Ja? Und in der Fortsetzung dieser vierten frommen Botschaft, die sich auf die Treue gegenüber dem gerechten Regenten bezog, legt dann der fünfte Lehrsatz dar, dass sich jeder Anhänger der gesegneten Schönheit im Staate und ihrer Ordnung unter allen Bedingungen als vertrauenswürdig, loyal, erweisen und verpflichtet fühlen müsse. Jedwede Form also des zivilen Ungehorsams ist entsprechenden Prinzipien Bahá'u'lláhs verboten. Und das ist natürlich ein Spiegel, also es spiegelt wieder, was Bahá'u'lláh zuvor schon offenbart hatte, und zwar die Abschaffung des Heiligen Krieges. Da ging es um ein religiöses Motiv, hier geht es um jedwede andere ein staatliches Aufbegehren, was Bahá'u'lláh auch ebenso verbietet, ja? Warum? Weil Dachverband von all dem, was er hier proklamiert in der frohen Botschaft, ist der Anbruch eines neuen Zeitalters, eines Zeitalters der Reife der Menschheit. Die Reife drückt sich dadurch aus, dass es keine Gewalt mehr gibt, dass sich Dinge im Diskurs äußern. Und im Endeffekt ist hinter all dem stehend oder über all dem stehend das Konzept von der Verwirklichung von der Einheit der Menschheit. Ja? Und dementsprechend betone ich das nochmal, damit wir verstehen, dass diese Prinzipien alle eine Ordnung haben. Das sind nicht nur random Prinzipien, Gott bewahre, die einfach aneinandergereiht werden. Das hat hier schon alles eine Sinnlogik, wie die Absätze aufeinander aufbauen. Wenn wir die an einer Stelle nicht mehr erkennen, dann müssen wir nachfragen und das nochmal aufarbeiten. Aber an hier bis hierhin, glaube ich, sehen wir in etwa einen roten Faden, ja? Im Spiegel der Zeit entsprach in dieses Prinzip zugleich auch einem klaren Unterscheidungsmerkmal übrigens zur Babi-Religion, welche eben die muslimische Öffentlichkeit lange nicht von der Bahá'í-Gemeinde zu differenzieren verstand. Ich hatte ja gesagt, dass es ja auch Hetzschriften gab, wo die Bahá'í mit dem Babi gleichgesetzt worden waren und dass man generell halt eben meinte, dass die Bahá'í gegen den Staat agieren würden. Ja, also der Staat war sowieso ungerecht und korrupt. Aber trotzdem hat der Bahá'u'lláh seinen Anhängern geboten, dass sie nicht gegen die staatliche Ordnung aufbegehren. Und das war bei dem Babi noch, wegen der Zeit und den Umständen geschuldet, anders, ja. Und Bahá'u'lláh macht hier ganz klar, dass es nun sich um etwas anderes handelt hier in der Bahá'í-Gemeinde. Und in jener Zeit kursierten die Beschuldigungen in Persien, wonach sich die Gläubigen eben gegen den Staat und den Monarchen verschworen hätten, was besonders auf das Attentat von einigen verantwortungslosen Babi im Jahre 1852 auf das Leben des Schah zurückgeführt und über Jahrzehnte zum Hauptgrund für die Legitimation der Verfolgung der Babi und später der Bahai gemacht wurde. Und die religiösen und staatlichen Autoritäten sahen also in der Bahai-Gemeinde bzw. in der Babi-Gemeinschaft demnach lange Zeit über eine heretische, antimonarchische Gruppierung, die sich in einer Zahl von Erhebungen gegen den Staat wandte, die allgemeine Ordnung bedrohte und danach trachtete, den Schah umzubringen. Das war ja alles die Babi-Ära. Das Prinzip eben von der Loyalität zur staatlichen Ordnung, das hierbei im Lurbescharat wie an vielen anderen Stellen der Schriften Bahá'u'lláhs entfaltet wird, sollte also nun eben diesen tiefgreifenden Übergang, den Abnabelungsprozess von der Babi zur Bahá'í-Gemeinschaft veranschaulichen. Und deswegen ist diese vierte frohe Botschaft und die fünfte sehr, sehr wichtig, weil das sind nicht einfach nur Prinzipien, jetzt hören wir die und dann, okay, alles klar, dann, sondern da geht es schon darum, dass Bahá'u'lláh die Emergenz, die Genesis einer neuen Glaubenskultur und Gemeinde eigentlich zementiert für die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit hat ein anderes Verständnis von dem Bahai. Hier nun erklärt Bahá'u'lláh, wir sind dem Regenten oder dem Vertretern, jetzt kann man sagen, präsent oder wer auch immer, denen sind wir anerkennen ihre staatliche Ordnung und wir sind auch dem Staatsreparat insgesamt treu und loyal ergeben und zumindest eben erheben wir uns nicht, um irgendwelche eben Rebellionen oder sowas anzuzetteln oder dergleichen. Und aus einem ganz einfachen Grund auch, das muss man sich schon mal vor Augen führen. Im Endeffekt lässt sich etwas, was schlecht ist, nicht durch etwas Schlechtes ersetzen. Das heißt, der Weg zur Einheit muss die Einheit sein. Wir können nicht zu einer neuen Gesinnung, Freunde, bitte versteht das, auch die Frage, warum die Bahai sich nicht in Politik einmischen oder nicht gegen den Staat aufbegehren, auch wenn er die Bahai unterdrückt. Wir können nicht zu einer neuen Gesinnung hin marschieren mit den Mitteln von früher. Die neue Gesinnung wird erreicht durch ein neues Handeln. Wir können nicht etwas, das kaputt ist, mit kaputten Methoden versuchen, einfach wegzumachen. Das Kaputte muss durch etwas Neues, was gesund und richtig ist, ersetzt werden. Und dementsprechend können die Bahai natürlich nicht Gewalt und Unterdrückung mit Gewalt und Unterdrückung, die sie aber nun legitimieren für etwas Besseres, ersetzen. Das heißt, im Endeffekt muss das Neue, und das ist, was Bahá'u'lláh abverlangt, auch wenn das schwierig ist, auch wenn die Umsetzung Geduld, Langmut abverlangt, das ist, was Bahá'u'lláh von seinen Gläubigen will, dass sie das Neue, dass sie das den Weg hin zur Einheit mit Einheit erschaffen. Einheit ist nicht nur das Ziel, ist auch der Weg zum Ziel, ja? Und eben in diesem Sinne ist also das Prinzip von der Loyalität zur staatlichen Ordnung, das hierbei an dieser Stelle erwähnt wird, wie gesagt, ein Merkmal für die Emergenz einer neuen Glaubensgemeinschaft, der Bahá'í-Gemeinschaft, um damit auch zu demonstrieren, dass diese Missverständnisse, die zum Vorwand für die Ermordung und Verhaftung zahlreicher unschuldiger Gläubiger wurden, haltlos sind und jeder vermeintlichen Legitimität entbehren. Zugleich ist dieses Prinzip in einem transepochalen Kontext zu betrachten. Jetzt wird es nämlich sehr spannend, Q-Miles. Zumal es auch in der Historie der anderen Religionen, beispielsweise jeweils in der Ära des Christentums und des Islams, immer wiederkehrende, blutige Aufstände und revolutionäre Erhebungen gegen die bestehende Herrschaftsordnung gab. Unabhängig davon, ob diese außerhalb oder innerhalb der eigenen Konfession standen. Es gab in der Historie immer wieder religiös motivierte, irgendwie halt motivierte, Wir müssen uns gegen den Staat erheben. Der König ist ungläubig. Der König hat so gemacht, hat eine andere Konfession, andere Interpretation. Gott hat gewollt, dass wir was anderes machen. Wir sollen einen Gottesstaat erschaffen. Wie auch immer. Das heißt, dieses Konzept, dass es immer wieder Erhebungen, blutige gegen die staatliche Ordnung gab, das gab es in der Geschichte. Und Baha'u'llah beendet diese Ära. Warum? Wir befinden uns in einer neuen Zeit. Wir wollen ein neues Denken, neues Handeln, neue Gesinnung und dementsprechend. Also, ich meine, diese vier Prinzipien, die wir bisher nur gelesen haben, wenn wir den Kontext historisch auch in der Gewalt, in der Wucht verstehen, zeigt uns einfach nur, wie wunderschön die Bahá'í-Religion ist. Einfach, das ist es. Es ist, wie ich sage, es ist einfach, es geht um die Schönheit des Bahá'í-Glaubens, die hier einfach einmal mehr par excellence demonstriert wird, ja, in der Art und Weise, wenn wir wirklich verstehen, was die Zusammenhänge sind und fair genug sind, das nicht zu unterschätzen, dann müssten wir eigentlich wirklich nachvollziehen, dass es sich hier um eine gewaltige neue Botschaft handelt, die nicht ihresgleichen kennt in der Historie und die einfach ästhetisch und also für den Geist ästhetisch ist, wunderschön für den Verstand ist, ja, wunderschön, was die Würde des Menschen entspricht, als solche eben proklamiert wurde. Ja, das heißt also, nochmal ein Punkt hier, den ich schon mal nennen wollte, habe ich schon mal in der Vergangenheit gemacht. Ich sage es jetzt nochmal. Baha'u'llah hat ja dieses ganz gewichtige Tablett offenbart, Louis Sultan. Das ist dieses Tablett an Nasreddin Shah. Und das wurde von Baha'u'llah auch als Salz seiner Offenbarung bezeichnet, unter anderem. Als der Donner seiner, Entschuldigung, als der Donner seiner Offenbarung, ja. Der Donner seiner Offenbarung ist eben das Louis Sultan, ist diese Louis Sultan. Und das Interessante in dem ganzen Tablett, eines Tages werden wir vielleicht auch immer über dieses Tablett eine Vertiefung haben. Aber die Kernaussage an den König, an Nasreddin Shah, das ist ja dieses Tablett, das Badi zu Nasreddin Shah bringen wollte. Und dann haben sie ihn unter Folter, schwerwiegender Folter, dann auch zum Märtyrer gemacht. Diese Geschichte von Badi und dem Tablett ist ja sowieso für sich stehend überragend. Aber das Tablett selbst, die Kernaussage in dem Tablett eigentlich von Baha'u'llah ist, dass obgleich nun die Baha'i über, und Badi selbst war das jüngste Opfer von dem, was Baha'u'llah hier sagen will. Obwohl die Baha'i über Jahrzehnte nun und über Jahre hinweg verfolgt werden und systematisch unterdrückt werden, hat sich kein Baha'i mehr gegen die Hand gegen seine Unterdrücker erhoben. Und Baha'u'llah will damit dem Schah, der ja noch die Angst hatte, irgendwie noch traumatisiert war von diesem Attentat, das einst auf ihn verübt wurde, will ihm klar machen, dass es sich hierbei um eine neue Sache handelt. Das ist nicht mehr der Barbie-Glaube, die Barbie-Gemeinde, das ist eine neue Offenbarung. Und die Größe die charakterliche Größe seiner Anhänger erweist sich darin, dass sie tagtäglich Unterdrückung und Leid und Verfolgung erfahren und trotzdem nicht die Hand gegen ihre Unterdrücker erhoben haben. Dieses Prinzip gipfelt später darin, dass Baha'u'llah im Brief an den Sohn des Wolfes wieder dieses Prinzip, wieder dieses ganze Kennzeichen, das ist ja die letzte große Schrift Baha'u'llah, das Brief an den Sohn des Wolfes, und da macht er das auch wieder klar, dass eigentlich im Endeffekt er zufrieden mit seiner Glaubensgemeinschaft ist, weil die Baha'i es geschafft haben, Menschen zu werden, wie es sie so zuvor in der Geschichte nie gegeben hat, in der kollektiven Gesinnung, die sogar unterdrückt werden, umgebracht werden, aber für ihre Peiniger beten, das Gute für ihre Peiniger wollen, ihre Unterdrücker lieben. Und das ist natürlich eine Geisteshaltung, die unterscheidet sich jetzt ein bisschen so von vielleicht unserer Gesinnung jetzt einfach so mal alltäglich in der Bahá'í-Gemeinde. Aber im Endeffekt ist das das Vermächtnis, auf dem wir stehen, ja. Und das ist das, wozu wir von Baha'u'llah aufgerufen sind, uns hinzuentwickeln, ja. Und im Endeffekt gibt es ja noch ein anderes Event, das Baha'u'llah sowohl im Brief an den Sohn des Wolfes nennt, als auch dann zum Beispiel im Lui Dunya. Das ist eben das, damals in Eschrabat ein Bahá'í unter grausamen Umständen erstochen wurde von sieben ungefähr Muslimen, die ihn dann mit so und so vielen Messerstichen umgebracht haben. Und dann kam es zu einem Gerichtsverfahren, weil da in Eschrabat war nicht mehr muslimische Autorität inne, sondern da war ja russisches Gebiet. Und dementsprechend wollte der Zar, den sozusagen hatte verordnet, dass dort Vertreter, politische Vertreter, diplomatische Vertreter ein Exempel statuieren, dass halt diese Schiiten verstehen, die können da einfach nicht machen, was sie wollen. Das ist nicht Iran, das ist nicht Irak, das ist also nicht Osmanisches Reich, nicht Persisches Reich. Die können hier nicht machen, was sie wollen, und das ist russisches Gebiet, und dementsprechend werden sie natürlich auch bestraft für dieses Verbrechen, ja. Und als diese Gerichtsverhandlung kam, da haben sich die Baha'i für ihre Unterdrücker eingesetzt, dass sie nicht die Todesstrafe erfahren, und das Urteil wurde dann gemildert und die wurden dann verbannt, die Peiniger, ja. Das heißt, Baha'u'llah nennt dieses Ereignis dann und sagt, dass er von Stolz erfüllt ist, dass eben seine Gläubigen von so einem Geist beseelt sind. Und das sah er als ein Zeichen dafür, dass das, was er als Erzieher, jetzt er nicht als Offenbarer, sondern er als ein göttlicher Pädagoge, wenn man so will, er als Erzieher, sein Erziehungsprozess hat gefruchtet. Ja, es gibt Menschen auf dieser Erde, die so einzigartig sind und die seinen Namen tragen. und die verstanden haben und verinnerlicht haben, was und internalisiert haben, was eben sein Ziel ist, was seine Vorgabe für den Menschen ist, was sein Plan, Bauplan für die Menschheit ist, ja. Und deswegen wurde dieses Ereignis zum Beispiel mehrmals von Baha'u'llah selber als Beispiel genannt, ja, für die Geistesgröße seiner Anhänger und wofür sein Glaube steht. Und das ist natürlich, also das hängt alles mit dem zusammen, was wir hier gerade besprochen haben, weil im Endeffekt ist also die Baha'i-Kultur eine andere. Es ist eine Kultur, ich habe schon gesagt, Schwert wurde ersetzt durch Schwede, das habe ich alles gesagt, weil es hier zu diesem ganzen Thema heute passt. Die Vernunft, der Diskurs, die Beratung, die Auseinandersetzung mit Wahrheit findet nun Platz und alles wie so Zerstörung, andere Meinungen verbieten, Leuten den Mund verbieten, über Leute hinwegreden, einfach irgendwie so im Imperativ Sachen einfordern und so, Gewalt und so weiter, Menschen unterdrücken, Meinungen unterdrücken, all diese Geschichte gegen den Staat agitieren und so weiter, das ist alles halt eben vom Baha'u'llah abgeschafft in diesem Sinne. Nun kommen wir noch abschließend, würde ich sagen, für heute, weil, also unabhängig, ob wir noch Zeit haben oder nicht, ich glaube einfach, wir haben sehr viel gehört und es passt einfach, dass wir bei der sechsten frohen Botschaft für heute Schluss machen. Wir lesen vielleicht noch die sechste, sprechen kurz darüber und dann, ja, glaube ich, machen wir den Rest dann weiter beim nächsten Mal.
Ich kann lesen.
Ja, bitte.
Die sechste frohe Botschaft ist die Begründung des geringeren Friedens, dessen Einzelheiten bereits früher von unserer erhabensten Feder offenbart wurden. Groß ist der Segen dessen, der den geringeren Frieden verteidigt und beachtet, was Gott, der Allwissende, der Allweise, bestimmt hat. Die sechste frohe Botschaft ist die Begründung des geringeren Friedens, dessen Einzelheiten bereits früher von unserer erhabensten Feder offenbart wurden. Groß ist der Segen dessen, der den geringeren Frieden verteidigt und beachtet, was Gott, der Allwissende, der Allweise, bestimmt hat.
Ja, vielen Dank. Die sechste frohe Botschaft betrifft also die Errichtung des geringeren Friedens, wie wir gehört haben. Da die Verwirklichung des Friedens das essentielle Gesellschaftsziel der Baha'i-Lehre ist, geht also der Verkündigung dieses sechsten Punktes von seiner Heiligkeit Baha'u'llah auch ein Vers voran, der den Völkern der Welt auferlegt, seine heiligste Sache zu fördern, auf dass durch ihre Prinzipien der Hader der Welt gestillt und der Frieden unter den Menschen begründet werden möge. Ja, dieser sechste Lehrsatz ist überaus wesentlich, da also keine der bestehenden religiösen Richtungen im Grunde auch jemals greifbare Punkte zur Verwirklichung des Weltfriedens formuliert hatte. Weder das Christentum, Judentum, Islam, guckt ins Neue Testament, Alte Testament, in die Bhagavad Gita der Hindus, in den Koran. Es gibt keinen Friedensplan, der jemals formuliert worden wäre. Lasst euch nicht sagen, das ist irgendwie die Bahai-Sache, das sind Prinzipien, die kennen wir alle schon. Nein, das ist neu. Das kennt die Menschheit jetzt nicht, kennt, wird sie in den nächsten Jahrzehnten leider auch noch nicht kennen und kannte sie noch nicht. Das ist eine ganz neue Geschichte. Und dementsprechend also ist das das erste Mal, dass in der Geschichte der Ideologien, der Religionen etwas wie ein Weltfriedensplan formuliert wird. Das ist sowas wie der geringere Frieden überhaupt als Ziel genannt wird in einer Heiligen Schrift. Im Gegenteil, die großen Religionen standen sich in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor und in unüberbrückbaren Konflikten, die ideologisch getrieben waren, gegenüber. Die ganze Geschichte vom Hundertjährigen Krieg, 30-jährigen Krieg und so weiter und so fort. Die ganzen Kriege im Islam, die es jemals gegeben hat, ja, unter den Muslimen selbst und so weiter, Kreuzzüge und andere Geschichten. Das alles waren eben, sind Zeichen dafür, dass es also in der Religion kein formuliertes Prinzip für den Frieden gab. Geringere Frieden, das Konzept Frieden war nicht war nicht greifbare politische Agenda von irgendeiner Heiligen Schrift. Es gibt so etwas wie einen eschatologischen Frieden. Ja, in der Zukunft, am jüngsten Tag, Gott wird eine neue Erde schaffen und dann werden wir alle neu sein. So etwas, ja, auf ein messianisches Event delegiert, aber als greifbare Agenda hatte keine Heilige Schrift das jemals formuliert und Baha'u'llah ist der erste Religionsstifter, der das zum Gegenstand seines Schrifttums macht, ja? Ja, dann wird man natürlich stolz, Baha'i sein zu dürfen. Kann man nicht anders sagen. Muss man so sagen, ja. Die Formulierung also eines Friedensplanes ist in diesem gesegneten Tablett durch die Manifestation Gottes in dieser Hinsicht ein Novum in der Religionsgeschichte, wie auch innerhalb der Ideentradition allgemein. Nie zuvor war nämlich der Plan zur Errichtung eines allumfassenden politischen Friedens Teil der Offenbarungsschrift. Und bis dahin, als Baha'u'llah das offenbart, hat auch kein Politiker sich vor die Menschen gestellt und gesagt, ich bin gekommen, um eine Agenda voranzutragen, die sachdienlich Frieden schaffen soll, ja. Das Maximalste, was wir kennen, sind die Nicht-Angriffsbündnisse von Bismarck, die Schori Effendi löblich nennt, die das Ziel hatten, Deutschland natürlich in keine Situation zu bringen, dass andere Staaten sich gegen Deutschland verbünden könnten. Ja? Und so ist für eine Zeit, ja, durch diesen Leo Capri und so weiter, später unter Wilhelm ist das ja auch wieder dann alles verabschiedet worden. Und so kam dann Deutschland in diese Situation vom Ersten Weltkrieg, um dann halt auch überrollt zu werden. Und durch Bismarck war für eine Zeit in Europa der Frieden gesichert. Deswegen nennt Schori Effendi ihn außenpolitisch als den größten Politiker seiner Zeit. Innenpolitisch natürlich gab es in Deutschland auch Unterdrückung. Aber im Endeffekt hat keine Persönlichkeit jemals bis dahin zu Bahá'u'lláhs Zeit den Frieden der Welt zum Thema der Ideologie gemacht. Das ist einzigartig. Ja? Und in diesem Lichte erklärt Abdu'l-Bahá in einer Ansprache auch, deswegen sagt das Abdu'l-Bahá, vielleicht haben wir dieses Zitat ein bisschen unterschätzt. Wir kennen es alle. Abdu'l-Bahá sagt, Bahá'u'lláh hat den Kreis der Einigkeit geschlagen. Er hat einen Plan geschaffen, um alle Völker zu vereinen und sie alle unter dem schützenden Zelt der allumfassenden Einheit zu versammeln. Dies ist das Werk der göttlichen Freigebigkeit und wir alle müssen uns mit Herz und Seele mühen, bis wir die Einheit tatsächlich in unserer Mitte haben. Und in dem Maß, in dem wir arbeiten, werden wir Kraft empfangen. Lasst von allem Gedanken des Ichs ab und bestrebt euch allein dem Willen Gottes gehorsam und ergeben zu sein. So nur werden wir Bürger des Reiches Gottes werden und zum ewigen Leben finden. Das heißt, wenn Abdu'l-Bahá das sagt, Bahá'u'lláh hat den Kreis der Einigkeit geschlagen, dann will er damit betonen, liebe Schöpfung und Geschöpfe, das ist etwas Neues. Das gab es so noch nicht. Deswegen betont er hat einen Plan geschaffen, um alle Völker zu vereinen und sie unter dem schützenden Zelt der allumfassenden Einheit zu versammeln. Es gab dazu keine Alternative zu jener Zeit. Ja, und dementsprechend ist das natürlich offensichtlich der einzige Weg für die Menschheit, eben um die Umstände der Welt neu zu ordnen. Auch der Aufruf zur Errichtung des Friedens geht mit dem Anbruch eben des Reifezeitalters einher. Ich habe ja gesagt, alle Prinzipien bis hierhin oder generell im Loi Bescharat, es geht um die Proklamation, es ist ein Pamphlet für die Verkündigung vom Reifezeitalter der Menschheit. Und das sind alles Merkmale, Symptome, Erscheinungsformen, Bedingungen für die Reife. Und auch hier geht das natürlich mit dem Anbruch des Reifezeitalters einher. Was in der vergangenen Zeitaltern und Sendungen aufgrund eben des mangelnden geistigen Fassungsvermögens sowie den beschränkten technischen Möglichkeiten unmöglich auch einen Frieden zu schaffen, also nicht realisierbar, einen Frieden über die Grenzen der eigenen Region anzustreben, ist also der umfassende Frieden auf diesem Planeten in diesem Zeitalter als die nächste Stufe in der Evolution der Menschheit und als Gipfelpunkt der menschlichen Entwicklung artikuliert worden. Vor der Proklamation eben dieses sechsten Lehrsatzes verleiht seine Heiligkeit Bahá'u'lláh in einem vorstehenden Vers der Hoffnung Ausdruck, dass Kriegswaffen in Werkzeuge des Aufbaus verwandelt werden mögen. Wir hatten das schon gehört davor, als es gelesen wurde. Diese Aussage hängt also mit der, und das ist ganz wichtig. Bahá'u'lláh sagt, dass er hofft, Kriegswaffen werden in Werkzeuge des Friedens und des Aufbaus verwandelt. Diese Aussage hängt mit der Prophezeiung an verschiedenen Stellen der Bibel zusammen, in der ganz klar vorausgesagt wird, dass sich am verheißenen Tage durch das Kommen des Herrn der Herrlichkeit Schwerter zu Pflugscharen formen werden. Und auch muss diese Aussage Bahá'u'lláhs als normativer Appell an die immer stärker fortschreitende Wissenschaft gelesen werden, ihre Möglichkeiten für die Entwicklung der menschlichen Wohlfahrt zu nutzen, anstatt in Form von Rüstungsindustrie für die Zerstörung der Welt zweckentfremdet zu werden. Auch das steckt dahinter. Wenn Bahá'u'lláh sagt, wir hoffen, dass das eben zu Geräten des Aufbaus wird. Es geht ja um die Wissenschaft, die ja die Kriegsmaschinerie auch vorangetrieben hat. Also die Entwicklungen in dem wissenschaftlichen Bereich machten ja einen Quantensprung möglich von allem, was. Also die Industrialisierung insgesamt. Alles, was vor dem 20. Jahrhundert an Kriegen geführt waren, das waren diese klassischen altmodischen Kriege, ja, die kennt man und die sehen heute absurd aus, wenn man das auch in Filmen noch sieht, wie die halt eben sich getroffen haben, gegenüberstanden und dann halt eben, wie dieser Krieg ausgetragen wurde. Im Ersten Weltkrieg, und das nennt ja das Universal aus der Gerechtigkeit im Jahrhundert des Lichtes, hat die Menschheit ihre Unschuld verloren. Die nenne ich Zweite Weltkrieg, Erste Weltkrieg, weil da die Grausamkeit und die Brutalität durch die technischen Errungenschaften ein Level erreicht haben, was bis dahin in der Kriegsführung nicht bekannt gewesen war, ja. Und dementsprechend also auch hier die Pflicht der Wissenschaft, dass sie eben die Pflicht sozusagen an den Umgang mit der Wissenschaft, dass man eben die Wissenschaft nicht zweckentfremdet, sondern für den Fortschritt der Menschheit nutzt. Und betrachtet man in der Tat den Verlauf der Weltgeschichte seit der Offenbarung dieses gewichtigen Tabletts, so sieht man auch unverkennbar, dass sich der technische Fortschritt insbesondere in der rasanten Entwicklung von Vernichtungswaffen bemerkbar machte. Also wie ich schon gerade gesagt habe, wenn man überlegt, welche Möglichkeiten die Menschheit zur Zerstörung hat, also ich meine diese ganze Geschichte von der in der Zeit von vom Kalten Krieg und dergleichen. Ja, und dem und der und dem Appell für die Perestroika und dieses Glasnja-Prinzip und so weiter, das abgerüstet wird und dergleichen. Die Furcht von den Spitzenvertretern, unter anderem von Gorbatschow und so weiter, der das auch federführend vorangetragen hat, war ja, dass die Menschheit nun so aufgerüstet hat, so viel angestaut hat an Möglichkeiten zur Zerstörung, dass die Welt selbst 2,5 Mal vernichtet werden würde mit all den Möglichkeiten, die die Menschheit nun mehr hat. Ja? Das heißt also, die rasante Entwicklung im Bereich der Vernichtungswaffen ist natürlich imposant gewesen und ist nach wie vor auch erfordert von uns ja ganz große Ehrfurcht ab, wenn man ja betrachtet, zu was eben die Spitzennationen mit ihrer Aufrüstung in der Lage sind. Und nur wenige Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs mahnte Abdul-Bahá tatsächlich die Menschen im Westen in diesem Sinne auch mit diesen Worten: In vergangenen Zeiten war der Fortschritt auf der materiellen Ebene weniger schnell und auch das Blut floss in geringerem Maße. Die alte Kriegsführung kannte keine Geschütze, keine Feuerwaffen und keine Sprengstoffe, keine Granaten, Torpedoboote, Schlachtschiffe oder Unterseeboote. Nun, Abdul-Bahá sagt das allerdings schon über 100 Jahre her. Muss man sich vorstellen heute. Doch durch die materielle Zivilisation besitzen wir nun all diese Erfindungen und der Krieg entwickelt sich vom Schlimmen zum noch Schlimmeren. Europa wurde zu einem riesigen Waffenplatz voller Sprengstoff und sofern Gott nicht dessen Entzündung verhindert, wird sie die ganze Welt erfassen. Ich möchte euch klar machen, dass materieller und geistiger Fortschritt zwei verschiedene Dinge sind und dass nur dann, wenn der materielle Fortschritt mit Geistigkeit Hand in Hand geht, wirklicher Fortschritt kommen und der größte Friede in der Welt regieren kann. Und in diesem Sinne hat Entschuldigung, hat seine Heiligkeit Bahá'u'lláh hier im Tablet von Bescharat sowohl geistige Prinzipien oder Aspekte genannt, die die Religiosität, die religiöse Community betreffen, als auch hier jetzt die politische Peripherie. Ja? Und weil eben, wie Abdu'l-Bahá sagt, geistiger Fortschritt oder geistige Kultur mit zivilisatorischem Fortschritt, zivilisatorischer Kultur einhergehen muss. Soweit dazu. Wir haben sehr viel heute gehört, haben wir eigentlich noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, war schon viel Information heute und ich denke einfach auch, es ist einfach, es wäre besser, wenn wir das nächste Mal dann mit Abschnitt 7 dann anfangen. Und dementsprechend bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen oder Gedanken gibt, bitte an dieser Stelle teilen. Ansonsten würden wir uns nächste Woche wiedersehen. Gibt es irgendwas, was nicht?
Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Gibt es noch irgendwas, was niemand noch teilen möchte sonst?
Nur noch Danke sagen.
Gerne.
Dankeschön.
Vielen Dank euch für eure Geduld. Ich sende euch viel Liebe und wir sehen uns dann nächste Woche, würde ich sagen. Ja.